Heldenfunk.
Ja, hallo und herzlich willkommen beim Heldenfunk Nummer 49. Wie ihr gerade gehört habt, haben wir gerade unser Studio-Setup enorm aufgewertet. Der Andreas Huber hat nämlich eine tolle Webseite gefunden, die voll ist mit Flash-Applikationen. Das ist dann schon mal der Nachteil. Aber der Vorteil ist, man hat dadurch ein komplettes Soundboard. Und das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr dann den einen oder anderen Effekt mal hier bekommt. Wir machen es natürlich hier völlig low-tech mit einem Webbrowser und Mikrofon auf den Lautsprechern. Aber was wäre die Welt nicht ohne Spielzeuge? Wir wissen, dass andere das viel besser können. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann hört doch mal in den Mobile Max Podcast rein, mobilemax.de, der Podcast von Tim Pritloff rund um das Thema Max. Der hat nämlich was ganz Cooles gemacht. Der hat nämlich Wiimotes genommen. Diese Wiimotes sind über Bluetooth an den Mac angeschlossen und dafür gibt es eine Software, die die ganzen Knöpfe von den Wiimotes in Steuerimpulse verwandelt und aus diesen Steuerimpulsen generiert er dann sein eigenes Soundboard. Das ist natürlich viel cooler als das, was wir hier haben mit unserer puny little Webseite. Aber macht nichts. Dafür sind wir ja auch hier Heldenfunk und haben unsere Kernkompetenzen woanders. Heute im Studio Marc Baumann, unser Produzent. Hallo Marc.
Ja, hallo.
Der Marc hat ja noch in letzter Sekunde ein Mikrofon aus der Jacke gezaubert. Und dann haben wir noch den Andreas Huber. Hallo Andreas.
Hallo zusammen.
Und wir haben wieder ein paar tolle Themen und ein fantastisches Interview für euch in petto, also bleibt dran. Aber vorher geht's um Umzug. Andreas, du ziehst demnächst um.
Ja.
Wann denn?
So Anfang nächsten Jahres.
Das heißt, du baust noch an deiner Wohnung, an deiner Bude?
Ja, also ist noch momentan sehr, sehr rohbaumäßig.
Okay.
Da ist einmal komplett Renovierung und das dauert noch ein bisschen, bis das bezugsfertig ist.
Mhm. Aber wir sind ja drauf gekommen, weil der Johannes nämlich neulich eine Mail rumgeschickt hat mit einem Video. Und in diesem Video sieht man ein Team von Hamburgern, die innerhalb von Hamburg einen Server umziehen und das bei voller Uptime.
Ja, die haben natürlich einen Rechner gehabt, der eine Uptime im vierstelligen Bereich hatte und die ruiniert man nicht einfach wegen dem Umzug.
Mhm.
Wir, denke mal, verlinken das Video, dann schaut euch das mal an. Das ist echt sehenswert.
Also was mich gewundert hat, ist ja, also das Konzept ist ganz einfach, man nehme einen Server, schließe ihn an eine USV an und dann zieht man USV samt Server und dann hat man ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit, bis die USV leer ist und in der Zeit muss man dann mal eben mit der U-Bahn durch Hamburg zu machen. Ist ein super Video, macht total viel Spaß. Am Anfang habe ich mich aber ein bisschen gewundert, dass die nämlich irgendwelche Stromzuführungen an Netzteile löten mussten. Und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Haaren. Das ist ein Billigserver, der hat nur einen Stromanschluss. Der hat zwar zwei Netzteile, also redundante Netzteile, aber keine redundante Stromzuführung. Das heißt also, die haben einfach durch den Lüfter eines Netzteils hindurch Kabel gelegt, um dann noch eine zweite Stromzuführung zu machen. Und Hut ab, das haben die hingekriegt, das hat funktioniert und haben damit sozusagen nachträglich noch, also ich hätte mich das jetzt nicht getraut, da jetzt noch eine zweite Stromzuführung dran zu löten. Das muss man schon mal machen. Und du wirst aber einen faulen Trick anwenden, um deine Maschine umzuziehen, oder?
Ja, also nachdem ich da ja eher den Home-Server zum Basteln habe, hat der eh keine besonders interessante Uptime.
Mhm.
Von daher werde ich den vermutlich einfach ganz normal stilllegen. Ansonsten, wenn ich mir die Uptime nicht ruinieren wollen würde, dann könnte ich auch einfach die VirtualBox suspenden, weil also mein Solaris Home Server hat leider noch keine eigene Hardware, der muss in einer VirtualBox auf meinem Mac Mini residieren.
Mhm.
Dann ist das mit der Uptime eh kein Problem.
Ich glaube, die Uptime von meinem Server, die müsste jetzt so bei 10 Monaten liegen, weil ich glaube, ich habe im Januar eine neue Festplatte eingebaut oder eine zusätzliche. Aber ich habe mit einem Kollegen neulich festgestellt, dass es für richtig wenig Geld inzwischen richtig gute USVs gibt. Also wer mal in Amazon nach USV googelt, nachsucht, es gibt schon für 60, 70, 80 Euro oder sowas gibt es USVs, die bei moderatem Stromverbrauch, also bei 50 Watt oder sowas, durchaus auch mal eine halbe Stunde aushalten können. Und ich glaube, die etwas teure USV, die 80 Euro USV, die kommt auch mit einer USB-Verbindung. Und da gibt es einen Daemon, den man unter Solaris kompilieren kann. Habe ich schon ausprobiert. Das ist richtig klasse. Das heißt, man kann dann sich einen Daemon auf dem Server mitlaufen lassen und dann sagt die USV Bescheid, wenn sie nur noch 5% Strom hat. Oder sie sagt Bescheid, wenn der Strom ausgefallen ist und sie eingesprungen ist. Also man kann dann über diesen Daemon dann Abfragen starten und auch rechtzeitig den Server runterfahren, wenn der die USV die Grätsche macht. Das heißt also, USV ist jetzt nichts, was irgendwie teuer ist, sondern das kann jeder für seinen Home-Server für ein Apfel und ein Ei bekommen, denn wenn wir ehrlich sind, so eine richtig gute Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und tralala, die kostet auch schon 60, 70, 80 Euro. Wenn man nicht gerade zu sehr lange sucht. Also wenn es nicht gerade die von Aldi ist. Ja, also umziehen mit UPS ist ein tolles Video. Empfehlen wir euch. Ich ziehe demnächst auch mal um. Vielleicht mache ich das sogar. Wer weiß. Ich traue mich aber nur. Ja, mal schauen. Warum nicht? Das hat nämlich noch eine andere Bewandtnis. Ein Kollege von mir ist vor Jahren umgezogen und der hatte das Problem, der hat nämlich seinen Server für den Umzug runtergefahren. Dann hat der Umzug ein paar Tage gedauert und dann sind die Platten nicht wieder hochgekommen. Die sind nämlich jahrelang durchgelaufen. In der Zeit hat sich natürlich das Schmiermittel so langsam dran gewöhnt, an eine bestimmte Temperatur. Und als dann die Platten abgekühlt sind, ist das Schmiermittel hart geworden. Und dann konnte er seine Platten gar nicht mehr hochkriegen. Das war ziemlich schmerzhaft, weil er hatte seine Platten gespiegelt und beide Platten hat es erwischt. Es ist eigentlich schon eine Motivation, also nicht nur wegen der Uptime, sondern wenn man mal so einen Serverumzug plant und man da nicht die besten Platten hat, dass man dann vielleicht deswegen doch noch diese USV-Nummer schiebt, um dann so ein bisschen sich vor solchen Problemen zu schützen, weil das ist natürlich blöd.
Ja, also ich habe bei mir zwei externe Platten dran, die mit einem Extra-Pool, und die nehme ich ab und zu rein und kopiere damit ZFS Send Receive meine ganzen Daten auf die externen Platten und schalte die wieder aus, sodass ich dann eben meine Daten auch nochmal unabhängig habe, weil das Spiegeln hilft zwar gegen den Plattenausfall, aber nicht gegen also versehentliches Löschen, was ja einem Admin durchaus mal vorkommen kann.
Genau. Ja, also wir wollen natürlich diese Momente sparen und deswegen ziehen wir mit USV um. Okay, nächstes Thema. Ja, wir haben schon lange keine Folge mehr gemacht. Es gab ja so ein bisschen Urlaub dazwischen, aber es gab ja auch die Oracle Open World, die Ende September stattgefunden hat. War das Ende September?
Ist schon länger her. Ja, also eher Mitte September.
Mitte, Ende September war das. Und auf der Oracle Open World gab es ja einen Haufen Ankündigungen, die sollten wir vielleicht auch mal so ein bisschen vorstellen und kommentieren. Allen voran die Auflösung des großen Rätsels, was wird aus Open Solaris? Und da war es dann halt auch glockenklar. Oracle Solaris 11 ist der technische Nachfolger von Open Solaris. Und wer jetzt so ein bisschen früher mal reingeguckt hat in die Diskussionen rund um den Source Code, der weiß auch, dass Open Solaris, die Source Code Webseite ist die Entwicklung von dem nächsten Solaris und das ist jetzt Solaris 11. Und das heißt, dass Oracle Solaris 11 technisch gesehen genau der Nachfolger von Open Solaris ist. Es gibt jetzt leider keinen Open Solaris 2010-03-04-05, sondern die nächste Release von Open Solaris heißt dann Oracle Solaris Express und daran wird auch gerade heftig gearbeitet. Und laut Ankündigung auf der Open World soll das bis Ende des Jahres kommen. Das heißt also, technisch gesehen hat sich nur der Name geändert. Von der Entwicklung her hat sich aber schon was geändert. Und zwar ist es so, dass die Entwicklung nicht mehr offen ist. Also der Source Code bleibt offen von Oracle Solaris 11. Das ist auch so kommuniziert. Allerdings ist es so, dass man jetzt sich gedacht hat, naja, es ist auch nicht so gut, wenn jetzt kurz vor der Ziellinie die ganzen Mitbewerber drauf gucken, was denn da alles Cooles entwickelt wird und dann alle abschreiben. Und deswegen hat man dann wahrscheinlich gesagt, okay, entwickeln in aller Öffentlichkeit ist doch nicht so toll. Wir machen die Fenster jetzt erstmal eine Zeit lang zu und dann bringen wir ein Release raus und dann ist es wieder Open Source. Das ist jetzt, denke ich mal, ein Zustand, mit dem viele leben können, vor allem die ganzen Sun- und Oracle-Kunden. Und die Leute, die jetzt sagen, wir wollen aber jetzt unbedingt was Eigenes machen, die haben ja ihr Illumos und ihr Open Indiana gefunden. Das heißt, es ist jetzt beides offen. Man kann jetzt entweder mit Oracle Solaris 11 bzw. Express weitermachen oder man kann jetzt mit Open Indiana weitermachen. Hast du dir das mal Open Indiana mal angeguckt?
Ja, ich habe es mal angebootet, mal, also sieht im Endeffekt genauso aus wie Open Solaris. Man muss natürlich schauen, wie das war jetzt einer der ersten Builds, wie weit sich das dann entwickelt. Mhm. Meiner Ansicht nach ist das auch der Umstand, dass Oracle ihm den Source Code jetzt nicht mehr sofort rausgibt, war auch ein großer Vorteil für die Community, weil jetzt gerade eben dadurch solche Initiativen wie Illumos und Open Indiana erst dadurch gekommen sind. Ich meine, wir hatten jetzt 5 Jahre Open Solaris und die ganze Community hat eigentlich nur das genommen, was Sun über den Zaun geschmissen hat. Und jetzt passiert mal wirklich irgendwie von der Community was, dass die Community selber aktiv wird. Und
mal Hand anlegt.
Ne? Ja. Gut, Distribution gab es davor schon, aber das jetzt auch mal hier, wie Illumos Teile, die noch Closed Source waren, geschrieben wurden. Stand jetzt 5 Jahre auf der Roadmap, aber es ist nie angegangen worden, weil es nicht notwendig war. Und jetzt ist endlich das Interesse da. Also es hat
genau,
das also, alles auch Vorteile, ja.
Also eigentlich ist es für alle Seiten gut, weil jetzt weiß jeder, woran er ist. Und die Leute, die jetzt alles offen und alles frei haben wollen, kriegen was. Und die Leute, die jetzt weiter an der Muttermilch saugen wollen, die kriegen weiter Oracle Solaris daher kriegen, wo es entsteht. Und ich denke, das ist für alle okay. Ja, was wurde sonst noch angekündigt? Es gibt neue Spark-Systeme. Spark T3 heißen die Teile. Man merkt auch so ein bisschen, die ganze Produktbenennung ist jetzt endlich mal so ein bisschen simpler geworden. Also nicht irgendwelche Zahlen-Buchstaben-Kombinationen, sondern es gibt Spark T3-Systeme. Und zwar gibt es 4 Stück, glaube ich. T3-1, das System mit einem Spark T3-Chip. Dann T3-2, das System mit 2 T3-Chips. Dann gibt es ein T3-4. Und dreimal dürft ihr raten, wie viele Spark T3-CPUs drin sind. Und dann gibt es noch ein Spark T3-1B-System. Das ist das Einsockelsystem als Blade. Und das heißt also, man kann sich jetzt die Systemnamen wieder gut merken. Was ist denn die Spark T3-CPU?
Das ist die neue Niagara-CPU, also der Nachfolger von der T2-CPU mit doppelt so viel Kernen jetzt, also
genau.
16 Kerne. Und ja.
Da, wo Intel
Krypto-Einheit
mit Ach und Krach gerade mal 8 schafft, sind wir schon bei 16. also 16 Kerne. Alles, was man bei den T2-Plus-CPUs gewohnt ist, sprich, jeder Kern hat seine Krypto-Einheit und jeder Kern kann 8 Threads, also jeder Kern hat 2 Pipelines. Jede Pipeline kann 4 Threads gleichzeitig jonglieren. Wozu das Ganze? Wir erinnern uns an Ingos legendäres CMT-Kochstudio-Video, wenn man Rouladen kocht und dann hat man das, was man braucht, nahe beim Herd, also Salz und Pfeffer und so weiter. Dann stellt man fest, dass man noch einen Schuss Rotwein braucht. Salz und Pfeffer sind im Level 1 Cache. Der Rotwein ist, wenn man Glück hat, im Küchenschrank, das ist der Level 2 Cache. Aber meistens ist der Rotwein im Keller. Und während Ingo dann, Schatz, holst du mal den Rotwein, sagt, hat Ingo erstmal nichts zu tun für seine Rouladen. Und deswegen tut man gut daran. Der Keller ist nämlich der RAM und es dauert wirklich zig, manchmal hunderte von Taktzyklen, bis Daten aus dem RAM geholt ist. Während also Schatz den Wein aus dem Keller holt, kann Ingo sich einem anderen Thread zuwidmen. Und genauso funktioniert die Spark T3-CPU. 4 Threads pro Pipeline, 2 Pipelines, also 2 Kochfelder pro Core und 16 Cores. Was neu ist, ist bei der Spark T2 Plus, also Ultraspark T2 Plus, da musste man noch so ein bisschen Kompromisse machen. Und zwar ist bei der T2 Plus das Onboard oder das eingebaute 10 Gigabit Ethernet runtergefallen, um Platz zu schaffen für die Leitungen, die die CPU mit anderen CPUs verbinden kann. Das ist jetzt wieder drin. Das heißt also, die Spark T3-Systeme haben alle 2x10 Gigabit Ethernet bis in die CPU hinein. Und was jetzt auch noch drin ist, ist die Coherency Logic ist auch noch mit drin, sodass man Multiprozessor-Systeme bauen kann. Also man braucht keine extra Chips oder sowas wie bei Spark T2 Plus. Also alles in allem eine runde Sache und im Grunde genau die doppelte Mächtigkeit von den alten T2-CPUs, doppelt so viele Threads. Aber jeder Thread ist genauso schnell oder langsam wie früher, also macht euch da jetzt keine Hoffnung, dass ihr jetzt nichts mehr parallelisieren müsst, sondern es ist halt im Grunde doppelt so viel wie früher von der Parallelität her. Ja, Macht die Sache natürlich einfach. Wenn man konsolidiert, kann man halt zwei Server durch einen ersetzen oder den großen Server durch den mittleren oder so. Das macht die Rechnung ganz einfach. Ansonsten gibt es neue Storage-Systeme, die Storage 7000-Systeme. Ihr erinnert euch, das sind die Bundles aus Hardware und OpenSolaris bzw. Solaris 11 und Network Attached Storage-Oberfläche sind jetzt neu aufgelegt. Was neu ist, ist die Systeme bestehen jetzt alle aus einem Kopf mit dran gelagerten SAS-2-Storage. Und was dazu kommt, ist, es gibt ein ganz neues System, das ist die 7720. Und die kommt in ihrem eigenen Rack daher. Also das ist sozusagen ein volles Rack mit enorm hoher Dichte. Ich habe jetzt die technischen Daten nicht. Hast du zufällig die technischen Daten da?
Nein, weil ich im Gegensatz zu dir nicht mal einen Laptop dabei habe.
Du bist heute schlank unterwegs, ne?
Ja, ganz klassisch mit Papier und Bleistift für die Shownotes.
Aber wir haben ja hier Internet, da können wir das dann nochmal schnell nachgucken. Die 7720 ist also ein Riesenschrank und der ist vollgestopft mit Platten und der 7720-Technologie und kann bis zu 720 Terabyte Kapazität in einem Rack aufnehmen und dafür hat das Rack nochmal eine spezielle Kühlung und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man möglichst viel Platz im Rechenzentrum auf einmal unterbringen will. Also das ist eigentlich das neue Mitglied. Ansonsten ist das Konzept relativ gleich wie vorher. Man hat also NAS-Köpfe, das sind also ganz normale SAN-Server, daran angeschlossen SAS-2-Platten und die Magie, die kommt dann halt über Solaris 11 und ZFS zustande. Ne?
Excellent.
Genau. Was haben wir noch auf der Open World kennengelernt? Sag du's.
Oracle Exalogic Elastic Cloud.
Genau.
Nachdem Larry Ellison vor, ich glaube, ich ein bisschen mehr wie einem halben Jahr noch aus dem Häuschen gefahren ist, also nach Cloud gefragt wurde.
Genau.
Weil er gesagt hat, was das soll. Wir machen doch schon lange Cloud, wir nennen es nur nicht so.
Ja.
Hat ihn die Marketingabteilung wohl inzwischen doch überzeugt, ein Produkt mit Cloud zu benennen.
Das also ich glaube, das ist so ein iPhone-Ding. Genau. Steve hat ja auch gesagt, wer braucht schon ein Telefon von Apple? Und genauso hat Larry gesagt, wer braucht schon eine Cloud? Und jetzt hat Oracle eine Cloud im Angebot.
Genau, alle machen Cloud. Deswegen müssen wir auch irgendwas Cloud nennen. Ansonsten ist Exalogic halt auch so ein
Naja gut, es hat schon so ein bisschen doch den Anschein. Ich meine, was ist eigentlich eine Cloud? Es gibt ja die akademische Definition nach dem National Institute for Standardization in Technology, also das amerikanische TÜV sozusagen. Die haben eine Definition von Cloud rausgebracht und da gibt es halt fünf Merkmale, also Broad Network Access ist eine davon oder Self-Service oder Metered Service und solche Dinge. Und das sind schon so Dinge, die man mit so einer Kiste machen kann. Also das ist jetzt keine Cloud im Marketing-Sinne, sondern das kann man schon so ein bisschen in die Richtung nennen. Es ist halt eine große Maschine, wo man beliebig viele Java-Applikationen drauf abladen kann und man muss sich nicht drum kümmern, wie die Dinge auf Server verteilt werden. Man muss sich nicht drum kümmern, wie das auf Storage verteilt wird, sondern das wird durch das Management relativ automatisiert entschieden. Aber das stimmt, es ist jetzt nicht so eine Cloud, wie man es jetzt von Amazon oder von Google gewohnt ist, aber es darf ja jeder mal seine eigene Definition von Cloud verfolgen.
Ne? Ja, das machen ja genügend Firmen auch, die Sachen, die es schon lange gibt, einfach jetzt mal Cloud nennen, weil das in ist.
Ja gut, aber wie gesagt, ich orientiere mich da an dem NIST. Das ist ein schönes White Paper zum Thema Cloud Computing. Da wird wirklich definiert, was eine Cloud ist, was die Begriffe sollen. Ich denke, das ist eine gute Referenz, um da mal nachzugucken und da mal zumindest mal eine Vorstellung davon zu haben. Und die Oracle Exalogic Elastic Cloud ist ja der große Bruder der gleich große Bruder von der Oracle Exadata Database Machine. Und wenn man so will, wenn man jetzt den Cloud-Dienst als Datenbankdienst sieht, dann ist das eben die Datenbank-Cloud und dagegen ist dann die Exalogic Elastic Cloud die Java Application Server Cloud. Man muss sich nicht kümmern, wie das kommt. Man kann da einfach seine ganzen Java-Applikationen drauf abladen und gut ist. Neu ist auch angekündigt, dass man für die EXA-Produkte von Oracle nicht nur Linux haben kann, sondern man kann auch Solaris 11 drauf haben. Das ist noch angekündigt, das ist noch nicht fertig, aber das ist zumindest mal schon mal so gesagt. Finde ich gut. Und im Linux-Bereich hat sich auch was getan. Da kursierte ja gestern so ein bisschen durch Twitter die große Aufregung, dass jemand im Kleingedruckten von Red Hat nachgelesen hat, dass wenn man den Red Hat Service-Vertrag nicht mehr hat, man nicht mehr berechtigt ist, Red Hat zu nutzen. Und dann haben die ersten besorgten Kunden auf Twitter gesagt, oh Gott, muss ich jetzt meinen Red Hat deinstallieren oder sowas? Ich glaube, da gibt es noch so ein bisschen Verwirrung. Ich glaube, dass man das natürlich unter der GPL weiter nutzen kann. Aber wenn jemand mal Lust auf einen anderen Red Hat Support hat, gibt es ja von Oracle auch einen Red Hat Support. Und was für mich neu war, und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, weil ich bei Oracle arbeite, sondern das war tatsächlich eine Überraschung. Du kannst bei Oracle deine Maschinen unter Oracle Linux Support nehmen und dein Red Hat weiter installiert lassen, weil das Oracle Linux ein von Oracle kompiliertes Red Hat Linux ist, sprich es ist kompatibel und ob das jetzt wirklich von Red Hat, von der Red Hat CD gekommen ist oder von der Oracle CD gekommen ist, ist für den Support egal. Und da gibt es aber was Neues, es gibt nämlich den Oracle Unbreakable Linux Kernel. Hast du mal geguckt, was das genau ist?
Im Prinzip ist es halt ein Kernel, in dem nicht nur die Red Hat Patches drin sind, sondern noch ein paar zusätzliche Oracle Patches. Mhm. Und das steht halt alternativ zu dem Red Hat Kernel, der auch Teil von Oracle Enterprise Linux ist, zur Verfügung. Mhm. Und den kann man verwenden, wenn man eben halt höhere Performance, höhere Sicherheit haben will, aber auf die Red Hat-Kompatibilität verzichten kann, weil also das ist der kleine Pferdefuß, dass eben die Red Hat-Kompatibilität nur garantiert wird mit den Red Hat-Kernel.
Wobei Kompatibilität natürlich wieder eine Frage ist. Also es ist insofern schon kompatibel, als dass man nicht alles zerstört, wenn man den Unbreakable Linux-Kernel bootet, aber man hat nicht mehr diese hundertprozentige Garantie, weil das ja wirklich ein paar signifikante Verbesserungen sind. Der Unbreakable Linux Kernel, der hat nämlich eine verbesserte Skalierbarkeit, damit er auf den X4800 Servern läuft. Die haben nämlich 6 mal 8 sind 48 Kerne und wenn du dann bei Intel auch noch Multithreading einschaltest, bist du bei 96 virtuellen Kernen und da kommt ein normaler Linux-Kernel halt nicht mit und da muss man dann noch ein bisschen patchen, um da hochzukommen und deswegen, das ist eigentlich so die primäre Motivation, den Unbreakable Linux-Kernel zu verwenden. Dann gibt es noch Verbesserungen für InfiniBand, was auch nicht verwunderlich ist, weil die Exa-Data und Exa-Logic-Produkte im Backend InfiniBand verwenden ohne Ende. Und das heißt also, das ist ein wirklich optimierter, für die Sun-Oracle-Hardware optimierter Red Hat-Kernel.
Excellent.
Genau. Haben wir damit die ganzen Open-World-Ankündigungen durch? Ich glaube, wir haben alles, ne? Also es gab natürlich noch sehr viel mehr. Also wenn man sich da mal diese Webseiten anschaut, es gibt hunderte von Press-Releases und Benchmarks. Dann gibt es noch die ganze wunderbare Welt der Datenbanken und Software, in die wir uns noch ein bisschen reinlernen müssen. Aber aus der Sun-Ecke war das eigentlich so das Wesentliche. Ich habe jetzt noch ein Thema, was mich ein bisschen beschäftigt hat, was mal was ganz anderes ist. Und zwar, ich habe es einfach mal Gorilla-Fails genannt. Ja gut, Fail ist ja so ein Phänomen, das sich so ein bisschen über Twitter verbreitet. Wenn irgendwas nicht geht, ist es halt ein Fail. Und man hat dann so ein bisschen die Erwartung, dass eine ganz große Firma wie Google, Apple oder Microsoft eigentlich gar nicht failen kann. Aber manchmal ist es so, dass man sich als so eine Firma auch mal an etwas ranwagt und sich dabei so ein bisschen die Nase verbrennt. Bei Google fällt mir zum Beispiel ein, immer dann, wenn Google versucht, was mit sozialen Netzwerken zu machen, wie zum Beispiel Orkut. Wer kennt eigentlich noch Orkut? Hast du schon mal Orkut gesehen?
Nee.
Das wäre die Google-Version von Facebook gewesen, aber dann hat Facebook alles überrollt oder vorher hat es Facebook gegeben oder so. Auf jeden Fall ist Orkut jetzt nun wirklich nicht der Bringer. Buzz war ein Versuch, irgendwie Twitter nachzumachen. Ich habe keine Ahnung, ob Buzz noch benutzt wird, aber es ist auch nicht wirklich ein Erfolg. Apple ist dagegen auch nicht immun. Ich höre bis jetzt nicht wirklich viele Begeisterung über das Ping Social Network von Apple. Es ist halt da, ne? Aber deswegen sagen jetzt nicht alle, hurra, das ist jetzt das neue soziale Netzwerk, auf dem man präsent sein muss. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man als Firma eben so eine große Grundkompetenz hat und man sollte die vielleicht nicht immer verlassen. Aber du hast ja deine eigenen Theorien zu Apple und Weltherrschaft, oder?
Ja, also das Apple ist halt im Prinzip, ja, also das Ping ist rein auf iTunes beschränkt und ich denke mal, dass den Leuten, die wollen halt auch primär halt sich austauschen und man kann also auch in jedem anderen Netzwerk über das Lied, was man gerade hört, twittern oder es bei Facebook liken oder sonst irgendwas. Das Problem ist halt, dass wenn man als zu spät komme, und dazu neigen leider die großen Firmen, nachträglich in den Markt einsteigt, dass man dann einfach irgendwie abkupfert und wenn man aber keinen Mehrwert bietet, dann kommen die Leute nicht.
Also ich habe mir ja ehrlich gesagt Sorgen gemacht, als ich das erstmal von Ping gehört habe, ich mir Sorgen gemacht, dass das Last.fm dran glauben muss, aber zum Glück, wirklich zum Glück, ist das nicht so gekommen, weil Last.fm einfach sehr viel mehr Kompetenz hat in Sachen Musik, Social Network. Und ich hoffe jetzt, dass das auch so bleibt, weil ich finde Last.fm eigentlich ziemlich gut.
Ja, also und was auch noch hinzukommt, ist natürlich, dass die Leute, die diesen großen Firmen, also Google, Apple, Microsoft, misstrauen, schon relativ groß sind und dann eben lieber den anderen Dienst nehmen, der von diesen Firmen unabhängig ist und über den gehen, als jetzt zusätzlich noch, also dann diesen Firmen die persönlichen Daten direkt frei Haus liefern.
Genau, weil sonst ist man nämlich in einer Trap gefangen und ich glaube, dass das auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand ist. Das ist so wie bei Stereoanlagen. Die Kompaktanlage, die alles kann, kann irgendwie alles, aber nicht richtig und man kauft doch lieber Einzelkomponenten, um das irgendwie hinzukriegen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich mein eigenes soziales Netzwerk für Musik habe und das anders ist als mein soziales Netzwerk für Schulfreunde oder was auch immer oder für den Job. Das sollte auch so bleiben. Aber das zeigt uns auch, so eine große Firma, die muss ich mal anstrengen, wenn sie was Neues macht. Also da ist jetzt so ein bisschen mein Sorgenkind, mein persönliches Sorgenkind Microsoft. Also die tun mir auch, naja, sie tun mir nicht leid, aber wann war das letzte Mal, dass Microsoft etwas wirklich Erfolgreiches auf den Weg gebracht hat? Ist das nicht schon 10 Jahre her?
Ich denke, die haben eingesehen, dass sie das nicht mehr können, wollen, sollen und die haben sich auf ihre Kernkompetenzen Windows und Office beschränkt, machen damit gut Kohle.
Ja, ist jetzt Windows 7
die
so
toll? Die Zeiten
toll?
Von diesen, Microsoft versucht hier mal, gut, mal mit Bing, das ging einigermaßen, aber.
Ja, weiß ich, also nochmal, um das dann nochmal aufzurollen, wir haben seit dem Jahr 2000 nichts Neues von Microsoft. Also die Xbox ist, glaube ich, zwar schon erfolgreich im Sinne von, sie ist eine der drei großen Spielekonsolen, aber sie scheint nicht wirklich viel ihre Kosten eingespielt zu haben. Das ist immer noch ein Verlustgeschäft. Also mindestens, wenn man die ganzen Kosten der vorhergehenden Generationen reinrechnet. Ist Windows 7 so ein großer durchschlagender Erfolg?
Wenn man mit Benutzern redet, sagen alle, ja, das ist so super, aber meiner Ansicht nach liegt es nur daran, dass es halt alle mit Vista vergleichen und dann muss man nur jede zweite Version richtig schlecht machen, dann sind die Versionen dazwischen dann die guten.
Ja, also gut, das sind dann halt das sind da die Kernkompetenzen, die lassen wir jetzt mal Microsoft zugestehen, aber das Windows Mobile ist jetzt auch nicht der Bringer oder. Ach ja, und dann, na gut, und dann ist jetzt Bill Gates gegangen, wo man jetzt hätte sagen können, okay, Windows, Bill Gates hat ja noch so einen gewissen Kultfaktor, auch wenn es einem nicht immer gefallen hat, aber okay, der ist ja jetzt irgendwie gegangen, der macht jetzt ein bisschen sein eigenes Ding, der macht jetzt auch sehr viel mit Charity, also mit irgendwelche, der rettet die Welt vor Malaria, das finde ich gut. Aber übrig geblieben ist Steve Ballmer und das ist nicht wirklich die. Er hat irgendwie keine Vorbildfunktion für mich. Mir fehlt hier so ein bisschen der Knopf, wo ich drauf drücke und dann kommt Developers, Developers, Developers. Aber ich habe den immer so Das ist so mein Bild von ihm, was ich habe. Und deswegen hat dann irgendwann mal Microsoft sich den Ray Ozzy eingekauft. Und dann dachte ich, cool, endlich mal ein Rockstar bei Microsoft. Aber das war jetzt nicht Ozzy Osbourne, sondern das war Ray Ozzy, der eben aus einer Softwarebude kam. Und der halt mehr Web 2.0-Denke reingebracht hat. Aber alles, was Microsoft danach gemacht hat, war Bing. Gut, ich meine, 10 Jahre nach Google da jetzt eine Suchmaschine zu machen, ist das jetzt die heilbringende Geschäftsidee oder was? Also, das muss ich noch ein bisschen ausklammern. Also, ich sehe nichts viel. Also, es wäre mal ganz nett und es würde die Konkurrenz wirklich beleben, wenn Microsoft mal ein erfolgreiches Produkt rausbringen würde. Hast du mal was von Kin gehört?
Von was?
Das Microsoft Kin war das Mobiltelefon, das Microsoft angekündigt hat und das nur wenige Wochen überlebt hat, bis es wieder eingestampft wurde. Und jetzt läuft gerade die Werbemaschinerie für Windows Mobile Phone 7, glaube ich.
Ohne Mobile, Windows Phone 7.
Windows Phone 7, genau. Und was auch noch keiner so richtig verstanden hat. Also,
wo sich die ganzen Kommentatoren einig sind, dass es schon gedoomt ist, bevor es überhaupt rauskommt.
Ja, wie bei Kind. Also gut, wir hoffen, dass Microsoft es auf die Reihe kriegt, weil irgendwie ist die Welt auch langweilig, wenn sie nur noch von Google und Apple beherrscht wird. Ich muss auch sagen, dass ich mir auch Sorgen um Nokia mache, weil irgendwie, man hört auch nicht viel von denen und die haben inzwischen einen Haufen Betriebssysteme und einen Haufen Zeug, aber da passiert auch nicht viel. Das war's eigentlich. Wir leben in einer Welt, wo Google und Apple dominieren und der Rest nur noch followed.
Ja, ich war ab lange Zeit abgelehnt, ein Nokia-Handy zu haben, weil das war einfach irgendwie, jeder hatte Nokia und es war einfach, Nokia war damals der Handy-Microsoft.
Platzhirsch.
Und ich habe dann immer
brav
meine Siemens-Handys gekauft und nachdem Siemens mir jetzt keine Handys mehr verkaufen kann, bin ich momentan bei Nokia, weil ich dann halt irgendwie so den, Nokia ist inzwischen, naja, ich will jetzt nicht sagen das Nischenprodukt, aber es ist zumindest jetzt der Mittelweg zwischen Android und iPhone.
Also das war so ein bisschen der, ja, die Lage der Nation zu großen Firmen und ihren Fails. Fatality. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt ein Thema, wo ihr jetzt eine eigene Meinung habt? Also schickt uns einfach mal eure Kommentare an kontakt@systemhelden.com. Findet ihr, man sollte solche Firmen einfach mal verlieren und einfach mal dran glauben lassen? Oder wollt ihr doch noch Microsoft retten und wünscht ihr denen ein erfolgreiches Produkt?
Na, ich denke, retten muss man Microsoft nicht. Die machen ja immer noch gut Geld. Also die sind durchaus sehr schön in den schwarzen Zahlen.
Ja, frage ich mich auch, warum eigentlich?
Weil, also Windows ist einfach inzwischen ein Selbstläufer. Jeder kennt es und deswegen setzen die Leute Windows ein, weil da braucht man keine Leute drauf schulen. Das kennen die schon von zu Hause aus. Und da ist, ich habe auch noch nicht gesehen, wie irgendwer mal an diese 98% Installed Base rankommt. Das ist einfach,
ja, das wird
auch bleiben.
Ja gut, Apple tut ja sein Bestes. Die geben sich ja Mühe. Die sind jetzt, glaube ich, bei 15% oder sowas. Das ganz schön viel ist. Die waren mal bei 4%. Also
weil ich der Meinung bin, dass Apple da gar nicht sehr viel größer werden will. Also ich denke mal, weil, also Apple zeigt schon gewisse Tendenzen, wie es Microsoft mal vor 10, 20 Jahren hatte. Und wenn Apple mal wirklich so groß werden würde, dass die Kartellbehörden auf Apple aufmerksam werden, dann hat Apple da ganz relativ große Probleme, meiner Ansicht nach.
Also ich muss aber sagen, ich nehme Apple schon ab, dass sie die Welt verbessern wollen. Ich glaube nicht, dass Apple jetzt der böse Overlord sein will, der alles beherrscht, sondern ich glaube, die wollen da schon was Gutes tun und nehmen halt dafür in Kauf, dass man dafür etwas strikter mal nachgucken sollte, was in so einer Applikation drin ist und was nicht. Aber das wird natürlich die Geschichte zeigen, was es nun ist. Ja, und jetzt haben wir noch das versprochene Interview mit euch. Ich habe gestern mich mal mit dem Michael Reuter getroffen und der Michael, der hat eine bewegte IT-Historie hinter sich und wir haben uns unterhalten über Reisebüros, über Nachrichtenportale und über iPhone-Applikationen und ich würde sagen, Marc, spiel doch mal das Interview ein. So, herzlich willkommen zum Heldenfunk-Interview, heute mit Michael Reuter. Hallo Michael.
Hallo, grüß dich.
Michael, wie bist du denn zur IT gekommen?
zur IT bin ich eigentlich schon relativ früh gekommen. 96 hatte ich oder hatten wir unsere erste Internetseite, das war ein Online-Reisebüro.
Oh, ganz früh. Damals gab es ja ganz frisch Webbrowser und so ein Zeug, ne?
Genau. Und da haben wir, ich meine, diese Website würde uns wahrscheinlich heute die Tränen in die Augen treiben.
Oh Gott, man so konnte, mit Blinktag und so, oder
genau,
was?
Ja, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Man konnte aber Reisen buchen, das war das Interessante.
Aha, das heißt, du hast also Reisebuchungswebseiten schon 1996 gemacht.
Genau, wir
also
haben 93 nach oder während unseres Studiums haben wir mit einem Reisebüro, telefonischen Reisebüro angefangen, aus unserer Studentenbude heraus.
Aha, cool.
Und haben 96 unsere erste Website gehabt, vor der damals auch gewarnt wurde. Das heißt, wir haben in Bayreuth, wo wir studiert haben, angefangen, diese Website, also wir haben die da gelauncht. Und da hat der damalige Chef des örtlichen Platzhirsches, Reisebüro Platzhirsches, gesagt, es gäbe jetzt auch die Möglichkeit, Reisen über das sogenannte Internet zu buchen. Und er würde seinen Kunden zumindest davon abraten, weil man nicht wisse, ob das funktionieren würde.
Geil. Was hast du denn studiert?
Ich habe BWL studiert.
Ich frage mich, wie der da zu Reisen gekommen ist, weil als ich Informatik studiert habe, hatte man im Wohnzimmer so seinen PC-Bude, wo man PCs verkauft hat. Und ich frage mich, was muss man studieren, um im Wohnzimmer ein Reisebüro zu unterhalten?
Genau, also zum Reisebüro musst du eigentlich gar nichts studieren. Du musst eigentlich gar nichts können, um Reisen zu verkaufen. Wir haben das damals gemacht, weil wir uns sicher waren, dass wir uns selbstständig machen wollten. Mhm. Und wir haben uns gefragt, was können wir denn machen, was uns Spaß macht und was uns auch über irgendwelche Untiefen hinweg noch Spaß machen würde. Und da wir beide sehr gerne gereist sind, haben wir das gemacht. Und damals gab es auch, da sah der Reisemarkt anders aus als heute, da gab es keine Billigflieger, da war Reisen also deutlich teurer als heute, insbesondere für Studenten. Und da haben wir so über Studentenorganisationen uns da den
Markt aufgebaut. Also ihr kennt eure Studenten kennen euch, so kommt ihr zu euren Kunden und dann hast du Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da gab es Studentenreisen.
Ja, da gab es also die, wir haben, was man damals nicht machen durfte, haben wir gemacht, aber das wurde dann geduldet. Wir haben Rabatte auf Lufthansa-Tickets gegeben.
Ah, okay.
Beispielsweise.
Okay.
Und haben dann auch angefangen, Reisen selbst zu veranstalten, sogenannte Incentive-Reisen, Reisen für Firmen, die ihre Mitarbeiter belohnen wollen.
Ah, okay.
Und ja, haben dann ein kleines,
Spaßreisen.
Aber profitables.
Legale Spaßreisen.
Legale Spaßreisen, genau.
Okay.
So ein kleines legales Geschäft aufgebaut.
Cool. Gut, aber heute machst du was ganz anderes. Wie bist du dann weg von den Reisen gekommen?
Genau, also ich habe das versuche ich mal ganz schnell zu erzählen. Wir haben dann von einem kleinen Reisebüro in Bayreuth wurden wir ein relativ großes Online-Reisebüro irgendwann in München, weil wir einen sogenannten strategischen Investor hatten in der guten alten Dotcom-Zeit.
Oh, okay.
Und wurden dann von einer GbR zu einer Aktiengesellschaft, sprich wir waren auch Vorstände und haben uns sehr, sehr gut dabei gefühlt, Vorstand zu sein.
Okay.
Und haben dann allerdings im Zuge des Dotcom-Crashs auch unser Unternehmen teilverkaufen und dann schließen müssen.
Okay.
Sodass ich dann heute auch noch ein bisschen was mit Reisen zu tun habe. Über eine kleine, mit einem Partner betreibe ich eine kleine Reiseplattform, die sich praktisch selbst ernährt. Die heißt ferium.de und da verkaufen wir hauptsächlich Pauschalreisen. Und wir haben ja gerade noch kurz darüber gesprochen, vielleicht wäre es auch mal eine Idee, Geekreisen.
Genau. Also für euch Hörer da draußen, was wäre eigentlich eine Geekreise? Was wäre denn so eine Systemheldenreise? Was wäre die perfekte Reise für euch? Da haben wir schon rumgesponnen, ne? Einmal mit einem Billigflieger nach London zum Apple Store und zurück oder so, ne? Oder
was insgesamt weniger kostet, als sich das iPhone 4 hier in München zu kaufen.
Genau. Oder so eine Kaffeefahrt durch Silicon Valley oder so, ne?
Genau. Oder in den Brainscanner zum MIT nach Boston.
Genau, also schickt uns eure Ideen. Wir schicken das natürlich weiter an den Michael, ne? kontakt@systemhelden.com und dann bin ich mal gespannt, was da an Reisen rauskommt. Da müsste man dann nochmal so eine gleich noch eine Domäne kapern, ne? So geekreisen.de oder so.
Geekreisen.de, ja. Vermutlich schon weg.
Ja, das heißt also, Reisen war es dann nicht mehr oder nur noch auf der Nebenspur?
Auf der Sparflamme, genau. Nee, wir haben dann erstmal von Reisen Abstand genommen, haben eine Zeit lang beraten im Online-Reiseumfeld, aber auch im damals, wie man das damals nannte, im neuen Medienumfeld. Mhm. Und dann habe ich mit drei anderen Partnern zusammen 2006 JEK gegründet, mhm. also JEK Social News, eine Plattform, auf der man als Nutzer Nachrichten, die man interessant findet, weiter empfehlenswert empfindet, einstellen kann.
Also JEK YI-G.
Genau.
Das ist das Ding mit dem Hamster.
Das ist das Ding mit dem Hamster. Mit dem Hamster deswegen, du bist immerhin einer, der nicht Ratte sagt.
Okay.
Hamster deswegen, weil die Nutzer einfach Nachrichten hamstern, mhm. ja, und die einfach zusammentragen und so ein schöner Proviant an oder Vorrat an Nachrichten entsteht. Also wir haben pro Tag so zwischen 400 und 500 neuen Nachrichten.
Oh, das ist viel. Mhm.
Und die sind dann alle von Nutzern eingestellt. Das heißt, wir haben dann den sogenannten Longtail an Nachrichten. Mhm. Die allermeisten Nachrichten entsprechen nicht den Nachrichten, die man auf spiegel.de oder süddeutsche.de findet. Also nicht die Klassiker, sondern irgendwelche sehr spezifischen IT-Nachrichten, die natürlich nur eine ganz bestimmte Zielgruppe interessieren.
Das heißt, ich gehe zu jig.de und dann suche ich, ist das so kategorisiert? Oder?
Ja, wir hatten früher Kategorien, davon haben wir mittlerweile Abstand genommen, weil unsere User einfach gar nicht mehr nach Kategorien vorgegangen sind, sondern die suchen und das läuft eigentlich alles über Tags mittlerweile.
Okay, das heißt, ich suche einen Tag, der mich anspricht oder was, keine Ahnung, iPhone oder IT oder sowas, ne?
Beziehungsweise es läuft auch viel über nutzerähnlichen Geschmacks. Also wenn du zum Beispiel weißt, das kommt natürlich erst nach einer gewissen Zeit der Benutzung von JEK, dass da hast du deine Spezies, die sich mit dem ein oder anderen Thema gut auskennen.
Okay.
Und dann kannst du dir zum Beispiel nur die Nachrichten angucken, die eingestellt haben oder die gejegt und bewertet haben oder die für weiterempfehlenswert erachten.
Cool. Mhm. Das heißt also, das ist so, und ich kann dann bewerten, ich kann sagen, diese Nachricht finde ich toll, diese Nachricht finde ich nicht so toll und so blubbern die Nachrichten nach oben, die gut sind.
Genau, also was wir nicht haben, ist eine Negativbewertung, das hat sich als nicht besonders praktikabel herausgestellt, dass man sowas disst. Ja, das ist ein bisschen, das führt zu sehr viel Missbrauch.
Ja, ja.
Aber was wir haben, ist das Prinzip der Nachrichten-Positivbewertung, das heißt, du sagst, du findest eine Nachricht für relevant. Und dann, wenn das andere Leute auch denken, ja, und wir haben so eine Systematik, dass wir zum Beispiel in Twitter suchen, welche Nachrichten sind denn in Twitter Deutschland relevant.
Ah, okay.
Und die kommen in unseren sogenannten Weltspionen. Das heißt, wir gucken uns das wirklich an, was wird im Internet in Deutschland als
was ist der Pass gerade, ja.
Genau. Und dann wird das über zwei Stufen nach vorne gebracht und dann erscheinen die relevantesten Nachrichten auf der JEK-Startseite.
Das heißt
ist dann
also
tatsächlich das, was die Leute im Internet heute, jetzt, das ändert sich sehr schnell, am relevantesten finden.
Das heißt also, das, was in JEK reinkommt, ist eine Mischung aus eurem Weltspion, wo ihr eure Kanäle habt, und dem, was normale User auf JEK einstellen können. Da kann man alles Mögliche einstellen und das wird dann durch eure magische Maschine bearbeitet und dann findet man heraus, welches ist denn die Nachricht des Tages.
Genau, also wir haben einen etwa 15-seitigen Algorithmus dazu entwickelt.
15-seitig? Nein. Okay.
Besteht aus ein paar.
Ihr habt diesen Magic 8-Ball, den schüttelt ihr. Und
genau. Nee, aber es ist in der Tat so, wir hatten anfangs gedacht, dass wir allein darauf setzen können, dass die Nutzer alles einstellen und bewerten und so hinterher das rauskommt, was alle am interessantesten halten.
Und dann wart ihr eine Pornoseite und dann habt ihr gedacht, nee, doch nicht.
Ja, das ist eine Schwäche.
Okay.
Ja, das ist der Missbrauch, den wir vorgehen müssen. Die andere Schwäche dieses Konzepts bestand aber darin, dass wir den Willen und den Wunsch zum Mitmachen, zum Interagieren einfach überschätzt haben. Ne?
Ja,
die Nutzer wollen gar nicht so viel selber bereitstellen. Ist ja auch okay, völlig nachvollziehbar. Man will ja nicht unbedingt, man hat ja sowieso genug zu tun.
Ja, genau, da muss man auch
nicht
selber
alles machen, sondern man will auch einfach Kraft eines funktionierenden, mehr oder weniger funktionierenden Algorithmus wissen, was ist denn jetzt gerade aktuell.
Ja. Cool. Was ist denn die Nachricht des Tages heute?
Die Nachricht des Tages heute, da haben wir uns eben noch drüber unterhalten. Was war das nochmal?
Wir haben uns über so viele Nachrichten unterhalten.
Nee, das war, heute Morgen kam ja raus, dass der Sony Walkman eingestellt wurde.
Und genau.
Das trifft natürlich nicht nur Geeks, sondern eigentlich jeden. Ja? Heutzutage ist das der iPod, früher war das der Walkman. Und das ist so eine gewisse, Stück Geschichte, was da
das stimmt.
Zu Ende geht.
Sony trifft es dabei zum zweiten Mal, weil vor Monaten gab es dann die Nachricht, dass Sony die letzte Diskette gebaut hat. Ne?
Ja.
Die letzte Woche. Was kommt als nächstes? Die letzte Handycam.
Ich muss nochmal Steve Jobs fragen, was er als nächstes beerdigen will.
Ja, das heißt, du lebst jetzt heute von Nachrichten.
Das wäre schön. Das Nachrichtengeschäft ist ein hartes Brot.
Ja.
Und deshalb muss ich auch, da habe ich auch seit geraumer Zeit mir ein weiteres Betätigungsfeld gesucht. Und zwar, was am einfachsten mit dem Stichwort Apps, was du ja nicht so gut leiden kannst, das Wort umschreiben kann.
Ja, ich muss damit leben. Apps sind es halt. Ne?
Also die kleinen Applikationen, die wir alle auf unseren iPhones oder Android-Handys haben, die dann mehr oder weniger geschlossen sind und entweder irgendwann in einem Webbrowser enden oder aber in der geschlossenen Applikation verbleiben.
Okay.
Und wir haben ein Portal konzipiert und seit einer Woche online gestellt. Das nennt sich appstar.tv, also sprich.tv.
Wie der Stern.
Genau. Mhm. Und da können die besten Apps, also deine Lieblings-Apps, nominiert und bewertet werden. Sodass am Ende des Tages dort ganz viele Apps stehen, die alle User nominiert worden sind.
Okay.
Wir haben eine über die API von des Apple iTunes Store. Mhm. Die zieht dann automatisch die ganzen Informationen aus dem iTunes Store auf den App Store.
Das heißt, ich gehe zu App Store und sage, das sind meine fünf Lieblingsapplikationen.
Du musst es einzeln machen. Du nominierst beispielsweise, ich habe heute eine nominiert, die fand ich ganz witzig, da kann man so Poster mitgestalten. Foster, Phoster.
Ja.
So, und dann schreibe ich Foster eben in das Einstellformular und dann zieht er sich die Informationen aus dem Apple iTunes Store und kreiert eine Apple Detail, App Detail Page.
Mhm.
Und dann kannst du es noch bewerten.
So, okay.
Dann kommt es in 8 Kategorien und dann werden bis zum März 2011 haben die Leute Zeit zu voten und die besten 10 Apps aller Kategorien kommen in die Endausscheidung und die allerbesten werden auf der CeBIT gekürt.
Ah, müssen das dann deutsche Apps sein oder können das beliebig viele sein?
Ja, im Moment haben wir eine kleine Einschränkung. Es können nur Apps aus dem deutschen iTunes Store sein. Also es müssen nicht deutsche Apps sein, aber aus dem deutschen iTunes Store.
Und wie willst du verhindern, dass mal wieder Angry Birds auf Platz 1 landet?
Das werde ich nicht verhindern, aber im Moment sieht es nicht so aus. Aber wir greifen da nicht weiter ein, als dass wir persönlich natürlich auch voten. Aber wir versuchen so gut wie es geht, sicherzustellen, dass jede Person auf jede App nur einmal voten kann.
Ah, okay. Das heißt also, das ist eine Top 10 der Apps.
Genau.
Und eine App ist halt eine iPhone-App im Moment. Oder eine
Im Moment, App. Genau. Das liegt nicht daran, dass wir jetzt alles, dass wir alle Apple-Jünger wären, das sind wir nämlich gar nicht alle, sondern es liegt daran, dass der iTunes App Store der einzige App Store ist mit einer API, die angeboten wird.
Okay, also dass einfach sich die Sachen holen kann. Ja.
Genau. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass im Januar die Nokia Obi-Store API kommen wird.
Okay.
Die werden wir dann auch einbinden, aber das mit Android Market ist nicht ganz so einfach, weil da eben alles sehr offen ist und nicht so schön verarbeitbar ist für uns.
Okay, cool. Das heißt also, vom Reisebüro über Nachrichten zu Spezialnachrichten für Apps. Macht ihr da auch Nachrichten drumherum oder ist das dann...
Ja, wir nutzen die redaktionelle Arbeit unseres Partners, mit dem wir das gemeinsam machen. Das ist die Firma IDG hier in München, die PC-Welt, Mac-Welt und CIO und solche Zeitschriften rausgeben, auch Online-Plattformen.
Okay.
Und die haben Redakteure, die sowieso schriftlich Apps reviewen und diesen Content dieses Content bedienen wir uns. Aber wir nehmen tatsächlich nur Content, der direkt mit der App zu tun hat. Nicht irgendwelche News über Smartphones oder sowas, weil wir uns wirklich nur auf die Apps konzentrieren.
Und was ist, wenn ich jetzt eine Applikation finden will, die für mich toll ist, die aber jetzt nicht die Top-10-Applikation ist? Also ich habe ja meine eigene Welt von wegen das, was die Massen wollen, ist nicht immer das, was ich will.
Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und wir sind grundsätzlich mal angetreten mit dem Ziel, dass wir die besten Apps führen wollen. Und zwar einmal die besten Apps, wie es die Allgemeinheit sieht, aber auch deine persönlichen besten Apps. Und das ist zufälligerweise gerade heute in einer Konzeptionsphase gewesen, dass wir die persönliche Sichtweise auf den App Store haben werden. Das heißt, heißt, wir werden, werden Nutzerkonten haben und dann hast du deine persönliche Bestenrangliste. Und dann wirst du auch sehen, wir werden Facebook Connect drin haben, was dann deine über Facebook mit dir verbundenen Freunde bzw. deine Follower auf Twitter für Apps benutzen und dann kannst du das besser einordnen. Also
hast du so Leute wie ich, die mögen dann auch diese drei anderen Apps oder sowas. Das ist so ein bisschen eine Funktionalität, die beim iTunes Store ja fehlt und das ist natürlich cool, dass ihr das sowas nachbaut. Denn das Problem, was ich immer mit dem iTunes Store habe, ist, ich sehe zwar eine Top 10, aber dann sehe ich dann, und dann gibt es erstmal alles. Genau. Und dazwischen gibt es wenig Möglichkeiten, mich zurechtzufinden. Ich kann natürlich Suchbegriffe eingeben, aber diese zusätzlichen Dinge, wie dieses Amazon-Feature, Leute, die diese App gehabt haben, die haben auch diese App gehabt. Oder noch besser, Systemhelden, die Apps gehabt haben, finden auch diese Apps toll. Das ist echt wichtig und das ist schwierig, weil durch die immer größer werdende Abvielfalt da durch diesen Dschungel zu finden, das ist schon eine Schwierigkeit für sich. Ne?
Genau. Wobei ich auch sagen muss, wir sind ein sicherlich überschaubares Team. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir diese Funktionen haben. Und da unser Anspruch auch wirklich ist, dass die besten Apps dann da stehen, also nicht nur die besten Apps der Allgemeiner, sondern die besten Apps wirklich aus deiner Sicht oder aus einer ganz bestimmten Zielgruppe, aus deinem Social Graph, da darf dann eben auch kein Müll drinstehen. Mhm. Und deshalb wird es sicherlich noch eine Zeit lang dauern, bis dieses Ergebnis erreicht wird. Aber wir fühlen uns da eher diesem Qualitätsanspruch verpflichtet, als dass wir jetzt möglichst schnell groß werden.
Was sind denn deine drei Lieblings-Apps?
Meine drei Lieblings-Apps, das ist leider Gottes immer diese Frage, die ich jeden Tag neu beantworten muss.
Also jeden Tag eine andere Liste.
Genau. Also eine meiner Lieblings-Apps ist sicherlich die App Fahrplan. Die brauche ich nämlich super, super häufig. Ich bin irgendwo und weiß nicht ganz genau, wie ich jetzt von dem Punkt, wo ich bin, wo die nächste Busstation oder die nächste U-Bahn-Station ist, um zu einem anderen Punkt zu kommen.
Das ist aber jetzt nicht die MVV-Applikation, sondern...
Die heißt Fahrplan.
Die heißt Fahrplan,
die hat auch so eine Haltestelle.
Ja. Und die kennt für jede Stadt alle öffentlichen...
So ist es.
Super.
Da gebe ich also nur meinen Standpunkt erkennen und dann kann ich wählen Connections hierhin oder Connections von hier.
Okay.
Und ich habe innerhalb von 30 Sekunden weiß ich ganz genau, was ich tun muss.
Cool. Also,
super App. Die nächste App, die ich sehr, sehr häufig benutze, ist Evernote. Ja. Das heißt, alle meine Notizen, die ich habe, haue ich da rein und verwalte da. Wobei die App einen entscheidenden Nachteil hat, den wiederum andere Schreib-Apps, die ich auch nutze, um längere Texte zu schreiben oder um Kapitel hinterher zusammenzusetzen, die nicht haben. Bei Evernote wird es erst gespeichert, wenn ich auf Speichern drücke, während andere Schreib-Apps Realtime speichern. Und mir ist neulich zweimal nacheinander ein längerer Text abgeschmiert. Den musste ich mir dann aus dem Gedächtnis wieder erholen. Und das ist etwas, was mich fürchterlich nervt.
Das nervt, ja. Evernote nutze ich auch sehr gerne. Aber das ist mehr so zum Sammeln von Notizen, aber zum selber Schreiben, ja, das ist nicht eine Stärke von Evernote, auch auf dem Mac nicht. Editor-Funktion, ja.
Nee, da kann ich also zwei Apps empfehlen. Das ist sehr unterschiedlich, wie viel man schreiben will. Also wenn du elaboriert schreiben willst und vielleicht sogar etwas schreiben willst, was ich in verschiedene Kapitel aufdröse, dann kann ich die App empfehlen, die heißt Notebook.
Okay.
Die heißt also nur Notebook. Mhm. Die ist also etwas mächtiger und auch mit allen möglichen Integrationen, Dropbox,
cool
versehen. Wenn du eine sehr sublime, rudimentäre Schreib-App haben willst, um dich wirklich auf einen kürzeren Text zu konzentrieren, dann kann ich eine App empfehlen, die heißt iWriter. Kleines I, dann Writer.
iWriter.
Und die hat einen etwas anderen Ansatz des Schreibens. Da kannst du zum Beispiel so einen Modus wählen, dass du nur zwei oder drei Zeilen dessen siehst, was du hast. Und der Rest ist wirklich
Tastatur. Die Minimalisten-Schreib-App,
Und das führt dazu, habe ich selber bei mir ausprobiert, dass man sich wirklich auf das konzentriert, was man gerade schreibt und nicht während man schreibt, den ganzen
so Text
so ein bisschen. Ja.
Cool. Okay. Ja, dann vielen Dank.
Gerne.
Vielleicht noch mal so ein paar letzte Worte an die Systemhelden da draußen. Wenn du einem Sys-Admin nur eine Sache mit auf den Weg geben würdest, was würdest du dann sagen? Ich weiß, das ist eine blöde Frage, kommt jetzt völlig aus dem Konzept heraus. Ich meine, du hast ja schon viel erlebt. Ne? Du hast ja mit IT-Leuten zu tun gehabt, du hast deine eigenen IT-Leute. Hast Höhen und Tiefen der IT-Welt durchlebt?
Ich hatte einen Kollegen, der ist oder war und ist auch wieder Sysadmin. Mhm. Und von dem weiß ich, das mag jetzt nicht repräsentativ sein, aber von dem weiß ich, dass er persönlich immer wieder viele Leerlaufzeiten hatte.
Ja.
Und in diesen Leerlaufzeiten, die ich zum Beispiel zu wenig habe in meinem Arbeitstag,
ja,
die würde ich aber gerne haben, da würde ich dann zum Beispiel den ganzen Tag Apps ausprobieren. Oder wenn ich programmieren könnte, und der konnte natürlich programmieren,
ja,
ich kann leider nicht programmieren, würde ich für ganz bestimmte kleine Dinge, für kleine Problemchen, die man im Alltag hat, würde ich Apps programmieren. Weil ich weiß, dass aus der Erfahrung weiß, dass die Apps besonders erfolgreich sind, die minimale Probleme, die jeder hat, oder immer schon, die man immer schon hatte, nur dieses Problem einigermaßen geschickt und schlank lösen, dann werden die ein Erfolg. Und genau das würde ich machen.
Okay, ich meine, das gibt es ja auch schon in Form von Skripten, aber jetzt auf Apps gehoben, natürlich auch eine super Lebensweise. Dankeschön. Ja, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau. Und da das Reisebüro von Michael ja noch aktiv ist, also der hat ja jetzt noch auf Sparflamme sein ferium.de Reisebüro am Laufen, da haben wir die Schnapsidee gehabt, was wäre, wenn man daraus ein Nischenreisebüro für Systemhelden machen könnte. So nach dem Motto Geek-Reisen. Was wäre denn da mal für dich so eine richtig geekige Reise?
Das Problem ist, Geeks müssen nirgendwo hinreisen. Geeks benutzen das Internet.
Also ich hatte gestern die glorreiche Idee, man könnte sich so den aktuellen Billigflug nach London suchen, so 99 Euro EasyJet nach London. Dann könnte man nämlich von irgendwohin nach London reisen, dort im Apple Store sich ein iPhone 4 kaufen und dann wieder zurück, am selben Tag zurückreisen. Das ist immer noch billiger, als zu O2 zu gehen und sich das teure iPhone mit ohne Netzsperre für 700 irgendwas zu kaufen, weil dort kostet es nur dank freundlichem Pfundkurs vielleicht nur 600 Euro. Aber jetzt habe ich gerade auf Twitter gelesen, dass Apple in Deutschland iPhone 4 für 629 oder was, oder 49 Euro anbieten will. Damit ist schon unsere Geschäftsidee geplatzt. Das heißt, es bleibt jetzt nur noch Kaffeefahrten durch das Silicon Valley zu organisieren. Aber das finde ich gut. Also so eine Kaffeefahrt durch Silicon Valley, da mal in das Museum für Computer Science. Das kann man dann auch mal machen, wenn das Wetter schlecht ist oder so, ne? Man kann dann noch mal, aber nur für Leute, die es wirklich wollen, noch eine Weinprobe in Napa Valley machen, aber das ist nicht wirklich mandatory für eine Geek-Reise. Also vielleicht ist das ja auch mal was für euch. Was wäre eigentlich für euch eine richtig geekige Reise? Da wünschen wir uns auch Vorschläge. Wir haben nämlich noch Systemhelden-T-Shirts hier, die hat der Marc ausgegraben. Wer uns also Vorschläge schickt für eine richtig geekige Reiseidee, dann kriegt ihr ein Systemhelden-T-Shirt oder besser gesagt ein Systemhelden-Nachthemd, denn welche Größe haben die? Die letzten Systemhelden-Shirts haben Größe XXL, glaube ich.
Ja,
ne?
Die sind relativ groß, also so XL, XXL.
Schau doch mal nach, Andreas.
Also ich habe hier eins in XL.
XL, ja, das geht noch. Das ist ja noch Standard.
Aber das nach einer Reise nach Amerika, so zwei Wochen, du gehst durch
Silicon
Valley,
XXL
ernährst
zurück.
Dich von Geek Food, also Burgern und Pizzen, dann passt dir das schon.
Genau, genau. Nee, dann, ja, also ihr kriegt dann T-Shirts in XL und je nachdem, ob es passt oder nicht, sind es dann auch Nachthemden. Ansonsten haben wir für euch noch einen Cliffhanger. Wir arbeiten nämlich an einem komplett neuen Systemhelden.com Redesign. Daran haben der Andreas und ich im Verborgenen gewerkelt. Die letzten, wann haben wir damit angefangen?
Einige Monate, ist immer wieder mal so wochenweise eingeschlafen.
Genau.
Ist dann immer wieder einer von uns abwechselnd mal so gesagt, du, wir müssten da mal wieder weitermachen.
Genau, ab und zu so Power-Coding-Sessions gemacht, so wir brauchen noch ein neues Hintergrundbild oder so. Aber jetzt sind wir fast fertig, nicht? Wir sind jetzt dabei, noch den letzten Content zu migrieren und dann müssen wir noch die große Content-Management-System-Migration hinkriegen. Und dann gibt es Systemhelden im neuen Look. Wer ein eine wahnsinnig gute Idee für einen Beitrag auf systemhelden.com, also auf dem nächsten Heldenfunk, liefert oder eine gigantische Geekreise, der kriegt von uns einen Invite-Code, um schon mal reinzuschnuppern, wie das neue Design aussehen könnte. Schickt uns auch dazu schon mal eure Vorschläge an kontakt@systemhelden.com.
So richtig geekig müssten wir das eigentlich wirklich mit so E-Mail-Invites. Wir laden 5 Systemhelden ein und jeder dieser 5 Systemhelden darf 5 E-Mails verschicken, um weitere Leute einzuladen.
Da müssen wir mal gucken, ob es dafür schon so ein Drupal-Modul gibt. Ja. Ob man damit dann so ein Invite-Modul machen kann und dann generieren wir Invites. Ah, das wird cool. Also, neues Systemhelden-Redesign, denn wer aufgepasst hat, das hier ist oder war Folge 49. Und die nächste Folge ist eine Jubiläumsfolge. Dann sind wir bei Folge 50. Die kommen wir dann bestimmt noch vor Weihnachten hin. Und damit haben wir es, glaube ich, oder? Alle unsere Punkte abgearbeitet. Dann
schickt uns eure Kommentare, Feedback, Geekreisen, Webseiten, Vorschläge an kontakt@systemhelden.com.
Und auch Gorilla-Fail-Beobachtungen. Ne? Gibt bestimmt noch viele andere Gorilla-Firmen, die Fails an den Tag gelegt haben.
Was mir in diesem Zusammenhang einfällt, gibt es eigentlich unsere Facebook-Gruppe noch oder haben wir die jetzt schon gelöscht aus Protest gegen Facebook?
Ich habe alle meine Facebook-Daten mal gelöscht, ja. Ich glaube, die Gruppe gibt es noch, aber da müsst ihr noch mal reingucken, ob die nicht inzwischen gehijackt wurde oder was.
Genau, weil wir haben lange Zeit immer bei jedem Abspann für Facebook, unsere Facebook-Gruppe geworben und irgendwann haben wir mal eine Folge gemacht und richtig über Facebook abgelästert.
Ja, weil das geht natürlich nicht mit so. Also der große Fail bei Facebook ist natürlich Privacy und auch da hat sich noch nicht so viel getan. Also es gibt ein 30-seitiges Buch, wie man seine Daten da wieder rauskriegt oder so, aber so der Bringer ist es noch nicht. Aber vielleicht ist das mal so eine Idee, mal so eine Webseite aufzuziehen, die Failbook heißt und da kann man dann solche Fails dann so ein bisschen sammeln, aber wahrscheinlich gibt es das schon. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!